Letztens ist ja Spotify Wrapped rausgekommen und wir waren ja auch mal ein paar von Fans drin in den Stories, die uns dann markiert haben, die uns in ihren Wrapped hatten auf Platz 1 oder Platz 2. Und ich finde das immer mega süß zu sehen, dass Leute uns so viel hören. Aber mich würde mal interessieren, was habt ihr denn sonst noch so in euren Podcasts Top 5? Wisst ihr das noch? Ja. Was ist der Podcast, den ihr außerhalb von CSB natürlich?
Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Auf Platz 1 ist bei mir, glaube ich, Conan O'Brien Needs a Friend.
Stark. Ja. Der ist also auch sehr funny.
Der Conan O'Brien Podcast, den habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel gehört. Ansonsten auch Smosh Reads Reddit Stories, falls du das kennst.
Nee, kenne ich nicht. Was ist das?
Viel. Aber Smosh sagt dir was?
Ja, Smosh ist doch dieser alte YouTube-Kanal, ne?
Ja, aber der ist auch
sorry,
immer
noch. Sorry, nein, also der gibt es schon länger. Aber
den gibt es schon länger als YouTube tatsächlich, kein Scherz. Ja. Den gibt es ewig. Hm. Und genau, die haben aber auch irgendwann, das waren ja immer zwei, Anthony und Ian, und irgendwann sind die auf so ein größeres Team ausgewichen. Anthony war ja dann auch eine Zeit lang weg. Und ich mag die sehr, ich mag den Kanal auch sehr. Die haben verschiedene Kanäle, ich gucke das immer sehr gerne. Das ist so mein Snackable-Content. Und die haben irgendwann ein Format ins Leben gerufen, wo einfach nur einer von denen, Shane, zwei Gästen Reddit-Stories vorliest. Und das macht, aus irgendeinem Grund macht das theoretisch Spaß. Das ist so passives Redditen quasi.
Aber das klingt richtig fun. Also generell ja einfach so Threads vorlesen oder von Leuten, die sich dann da reingefuchst haben in irgendwelche Themen. Also ja. Jonas, was ist bei dir?
Ja, bei mir ist das eigentlich immer gleich jedes Jahr. Ich hab vor fast 10 Jahren angefangen, Fest und Flauschig zu hören. Und das ist jetzt so eine Tradition. Ja, genau.
Krass.
Aber ich mache das auch jetzt, ich mache das immer gern so, wie das ja auch oft genutzt wird, einfach so Hausarbeit. So das Lästige mit was Schönem verbinden, dass man irgendwie sich nicht langweilt. Oder ja, sowas hier auch nochmal Shoutout raus an unseren lieben Freund Robin Blase. Lästerschwestern hör ich auch sehr gerne, ist auch eigentlich immer mit dabei.
Cool.
Ja, da muss ich auch immer das Zeug, da muss ich mich nicht so viel mit dem Zeug aus dem Internet beschäftigen, worauf man eigentlich gar keine Lust hat.
Kann ich voll nachvollziehen. Bei mir ist es auch das Podcast-UFOs bei mir immer auf der Eins von Florentin Will und Stefan Tietze. Und die sind ja auch ein kompletter Laber-Podcast. Die albern jede Folge rum und haben meistens auch gar keine aktuellen Themen mit drin, sondern machen voll oft so Sketche oder so Situationen, die dann so nachspielen. Und das ist so angenehm, weil man das Gefühl hat, dieser ganze Podcast existiert in so einem Vakuum und egal, was so auf der Welt passiert, die beiden reden immer noch über Herr der Ringe.
Ja. Ich habe auch noch drin Shut Up and Sit Down.
Okay, den
mag ich auch sehr. Nee, kennst du auch safe nicht. Das ist ein Brettspiel-Podcast, den ich sehr mag, weil die auch sehr witzig sind. Ich hatte früher immer so Drehbuch- und irgendwelche Film-Podcasts drin, aber mittlerweile höre ich die nur noch so gezielt, wenn ich wirklich gezielt nach etwas suche. Und ich hab bis heute auch nicht so den einen Podcast gefunden, den ich irgendwie dauerhaft hören möchte und kann. Craig Mazin, der Schöpfer von Serien wie Tschernobyl oder auch The Last of Us,
oder
Game of Thrones mit
gerettet hat.
Der hat auch einen Podcast, den ich eine Zeit lang gehört habe, aber das mache ich auch schon länger nicht mehr.
Ja, bei mir geht's ähnlich, wenn man sich sowieso schon beruflich so viel mit Film und Serien beschäftigt und dann hat man privat manchmal nicht so Lust, dann noch andere Leute gleichzeitig zu konsumieren, die dann auch über dieselben Sachen reden, über die wir reden.
Ja, weil dann fühlt man sich immer so, habe ich das gerade jetzt nachgesagt, was er gesagt hat? Weil deshalb, ich höre auch von all unseren Freunden da draußen im YouTube-Kosmos wirklich auch gar nichts.
Relatable, ja.
Also deswegen, ich habe auch dieses Brettspiel-Hobby ja auch oft, um mich einfach mal von Film zu distanzieren, um mal auch was anderes zu machen. Und deswegen höre ich auch gerne den Podcast dazu.
Ja. Apropos Danke, wir wollten auch noch mal kurz Danke sagen, weil wir hatten am Wochenende auch ein Live-Event beziehungsweise ein Kino-Event, wo wir die 3 Extended-Fassungen von der Herr der Ringe im Filmforum in Köln gezeigt haben. Und da waren auch ganz viele Community-Mitglieder und Mitgliederinnen da. Und das war sehr schön.
Das war extrem schön. Ein richtig schönes Wochenende. Ich meine, alleine schon die Herr-der-Ringe-Filme noch mal im Kino zu sehen, ist ganz cool. Aber dann auch noch so viele nette Leute zu treffen.
Vor allem, standen halt 5-6 Stunden, sorry, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils so 5-7 Stunden in diesem Kino. Weil ich meine, Extended-Fassung von Die Rückkehr des Königs, wie lange ist die? 4,5 Stunden?
Ja, so 4 Stunden 10.
Wir haben immer eine Pause gemacht mit einer Verlosung. Wir haben so eine Anmoderation gehabt, wo wir ein bisschen über den Film gequatscht haben. Und zum Beispiel, was ich sehr, sehr spannend fand, da werden sich jetzt viele beschweren, warum habt ihr das nicht aufgenommen? Es war aber auch eine relativ spontane Idee. dass ihr nach die Rückkehr des Königs euch auf die Bühne gesetzt habt. Also wenn ich sage ihr, meine ich Jonas und unsere Gäste von Mythen aus Westernis, Danny und Maurice, die halt extreme Herr-der-Ringe-Experten sind, wirklich. Habt ihr euch noch hingesetzt und darüber gesprochen, was diese Figuren noch so machen nach der Herr der Ringe. Also was mit Samwise Gamgee passiert, was da eigentlich in oder auf Valinor passiert.
In
Valinor passiert, was ist das nicht eine Insel?
Nee, das ist der Kontinent Aman und Valinor ist das Segensreich der Valar, das Reich der Valar innerhalb von Aman. Und es gibt zum Beispiel noch Eldamar, das ist das Reich der Elben auf Aman. Ne? Und dann gibt es auch die unsterblichen Lande.
Ja.
Das ist dann auch so ein
Ding. Ich verstehe. Aber ja, genau, ihr habt darüber gesprochen, was da passiert. Noch im weiteren Verlauf mit den Figuren. Und das hat, glaube ich, allen sehr, sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören. Zumindest sind alle sitzen geblieben, obwohl es halt schon fast Mitternacht war oder so. Ne?
Ja, es war nur so ein netter Epilog. Und ne, wenn ihr euch jetzt ärgert, kacke, da war ich nicht dabei. Wir haben mal ein Video gemacht, was mit den ganzen Figuren passiert.
Ja,
nach der Herr der Ringe.
Ja, es war toll. Also es war einfach drei wundervolle Tage in diesem Kino mit drei hervorragenden Filmen und die auch noch mal auf der Leinwand zu erleben, war noch mal, hat einem noch mal diese Reihe lieben lassen.
Ich muss aber sagen, gerade, also beim wir haben die Extended-Fassung gezeigt. Wir haben erst so gehadert, machen wir jetzt die Kinofassung oder die Extended-Fassung, weil die Extended-Fassung sind ja schon immer so mindestens eine Dreiviertelstunde länger. Hm. Ich muss sagen, ich finde, die Extended-Fassung macht die Rückkehr des Königs so ein bisschen schlechter.
Finde ich nicht.
Aber ich finde, die Gefährten profitiert am meisten von den Extended-Szenen.
Würde ich dir zustimmen, ja. Ich finde auch, die Extended-Gefährten ist für mich ja sowieso auf der Eins.
Ja.
Und dann war es bei mir auch jetzt, ich meine, den dritten habe ich leider geskippt jetzt nochmal, aber ich kann mich noch gut dran erinnern, der ist halt auch sehr lang. Also irgendwann denke ich mir auch so viel Sitzfleisch haben auch wirklich nur Die-Hard-Fans und da zähle ich mich schon zu, aber hier und da zieht sich das dann doch.
Ich muss jetzt nicht nochmal Eowyn in den Häusern der Heilung sehen, wie Aragorn sie anschmachtet und sie
heilt. Ich möchte widersprechen, ich möchte eine Lanze dafür brechen, aber aus dem alleinigen Grund. Ich war auch immer eher ein Verfechter der Kinofassung, aber aus dem Grund, ich habe halt die Filme damals im Kino gesehen und jetzt war es so, dass ich die endlich mal wieder im Kino sehen konnte. Wenn ich die zu Hause geguckt habe, war mir so eine 4,5-stündige Fassung von Die Rückkehr des Königs auch immer zu lang und ich fand auch immer, oh. Aber jetzt die nochmal im Kino zu sehen, war für mich so eine völlig neue Form des, ich hab Rückkehr des Königs und auch allgemein die Herr der Ringe-Filme eh schon geliebt, aber jetzt liebe ich sie auf so einem völlig neuen Level nochmal mehr.
Also willst du nochmal einen Herr der Ringe-Experten-Quiz schreiben?
Ja, eigentlich schon. Und vor allem, ich hatte ja den letzten Rewatch, da allerdings die Kinofassung, halt 2 Monate vorher gemacht. Und konnte das jetzt perfekt miteinander vergleichen, weil ich wirklich halt beides noch sehr gut im Gedächtnis hatte. Und ich muss sagen, für mich sind auch ab jetzt die Extended-Fassungen die richtige,
korrekte. Stark. Ich finde, man bräuchte ja nicht so eine Light-Extended-Version, weil da gibt es halt schon manche Szenen, wirklich, die braucht man echt nicht.
Ja. Meinst du Merry und Pippin in der Vorratskammer, die 1 Kilogramm Pfeifen
haben? Nee, das ist hilarious. Da würde ich sagen, Humor 10 von 10.
Wenn Baumbart dann so noch so rein.
Ja, das sind so einfach die ultimativen Kiffer.
Aber ich finde es richtig traurig, gerade bei die Gefährten, da haben sie sehr viel rausgeschnitten, was zwischen Aragorn und Boromir passiert.
Ja. Ich finde auch, in Die Zwei Türme gibt es ja auch diese Flashback-Szene von Boromir und Faramir, die ja auch voll essentiell ist eigentlich, um so genau zu verstehen, wie die Dynamik zwischen den Brüdern ist.
Mhm.
Und es geht dann ja auch darum, dass Denethor, ihr Vater, auf jeden Fall immer Boromir befürwortet hat und so. Es ist ein bisschen sehr drüber geschauspielert von auch Denethors Seite, weil er dann wirklich auch so sagt, ach Boromir, du bist so toll und Faramir, dich hasse ich und so. Und man denkt sich so, okay,
ich kenne seine Stärken und es sind nicht viele.
Ja, genau. Das ist immer ein bisschen drüber. Aber trotzdem, dass die Szene nicht in der Kinofassung ist, es ist kriminell.
Ja.
Kriminell.
Wir wollten nur kurz Danke sagen.
Ja, genau.
Dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und wir haben auch sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, es kam sehr, sehr gut an. Alle hatten Spaß. Und auch 4,5 Stunden, ohne Scheiß, für mich hat sich das kürzer angefühlt als so mancher 90 Minuten, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Fantastisches Erlebnis. Ganz, ganz, ganz toll. Und
es war wirklich ganz toll. Und ganz toll wird auch dieser Podcast.
Kommen wir zu Quentin Tarantino.
Ja, genau. Was besprechen wir heute alles? Wir reden unter anderem über den neuen Heckenritter-Trailer, der letzte, bevor die Serie im Januar startet. Und wir reden auch über Quentin Tarantino, der rantet ja gefühlt gerade über ganz Hollywood. Und wir geben da auch mal unseren Senf zu ab. Und außerdem haben wir auch noch die Starts der Woche für euch. Es gibt einen Start einer spritzigen Serie, einen Konzertfilm, einen Mystery-Thriller, der auf Netflix startet und eine musikalische ARD-Serie, über die Jonas ein bisschen mehr weiß. Bleibt dran.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Bevor wir zum Quentin Tarantino-Thema kommen, will ich mit euch über den neuen Heckenritter-Trailer reden, weil, also, ich habe ihn mir angeguckt und ich habe noch mehr Bock auf diese Serie bekommen. Euch geht's
echt?
Nicht,
nee,
oder?
Gar nicht.
Nee. Also, ich bin raus.
Boah, nee. Null Bock.
Also, wir wollen direkt mal sagen, wir werden nichts spoilern aus der Handlung hier. Wir besprechen jetzt einfach nur ein bisschen den Trailer. Also, keine Angst, müsst ihr nicht abschalten. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall Folgenbesprechungen machen zu jeder einzelnen Folge. Da werdet ihr dann wieder hier gestopft wie die Weihnachtsgänse.
Alles klar.
Okay. mit Game of Thrones-Infos und Lore und Hintergrundsachen. Und genau, die Serie startet ja am 18. Januar auf HBO Max. Ja. Es gibt mal wieder einen neuen Streamingdienst. Nicht mehr bei Wow.
Noch einer, den man bezahlen muss. Und es gibt ja, also es ist ganz spannend, ja, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, es gibt ja gerade so ein Bidding War für auch die Rechte, unter anderem an dem Game of Thrones Universe. Unter anderem geht es ja um die Verkaufsrechte oder diese Anteile, die Konzernanteile von Warner Brothers Discovery. Und Netflix hat da jetzt ja gerade den Deal gefühlt besiegelt aus deren Perspektive. Mit 82 Milliarden US-Dollar. Und die haben auch schon so eine Pressemitteilung rausgegeben per Mail. Ja, wir werden auf jeden Fall mit Warner Brothers merchen. Das hieße, dass unter anderem Game of Thrones, alle HBO-Serien, aber auch sowas wie Harry Potter jetzt Netflix gehören würden und Herr der Ringe, also riesige Franchises. Es wirkt schon ziemlich viel, würde ich jetzt mal aus so einer Laienperspektive sagen. Und es gibt da auch massive Kritik dran. Die muss halt noch politisch abgewunken werden. Und das könnte auch nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres erst der Fall sein. Und jetzt gibt es auch noch ein Gegenangebot von Paramount. Die haben sich jetzt auch noch eingeschaltet.
Für 108 Milliarden.
Haben wir 20 Milliarden draufgelegt.
Für 108 Euro.
Das könnten wir vorschlagen. So viel hätte ich noch.
Ja, ich trete auch ein in diesen Bidding War.
Ja,
108 Euro.
Das geht alles gerade. Also die Branche ist im Ausnahmezustand. Alles ist gerade komplett loco.
Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. So diese Intrigen. So, eigentlich haben die es schon besiegelt. Und dann kommt es noch so hinten. So die, da schleicht sich noch so
Haus Disney sitzt eigentlich auf dem eisernen Thron. Aber
genau hier. Ja. Stannis Baratheon hat Königsmund angegriffen. Denkt, oh ja, der Sieg ist nah. Und dann kommt die Armee von Tywin.
Ich habe auch so einen Kommentar gelesen, so die neue Staffel Succession ist ja sehr spannend.
Ja.
Was ja ironisch ist, weil Succession wäre auch dann Teil von dem jeweiligen Gewinner dieses Bidding Wars.
Also eigentlich ist es so aus Publikumssicht kein Gewinn, wenn immer mehr Konzerne verschwinden, wenn immer mehr alles auch, also wenn so eine Monopolsituation entsteht. Das ist eigentlich überhaupt kein Gewinn. Zumal Ted Sarandos, der, also wenn es an Netflix gehen sollte, man weiß ja jetzt auch nicht, was Netflix jetzt auf Paramounts Deal irgendwie entgegnen wird. Ted Sarandos überhaupt gar keinen, also das Kinosystem als veraltet genannt hat und Netflix natürlich ein Interesse daran hat, die Kinolaufzeiten zu verkürzen, also wie lange so ein Film im Kino läuft, um das so schnell wie möglich auf die eigene Plattform auch zu holen. Und für Netflix ist es ja natürlich machen die Kinoscreenings, aber das ist ja vor allem, um irgendwie Filme ins Oscar-Rennen zu schicken oder für irgendwelche Preise.
Das ist auch Netflix' Ziel, vermute ich, weil die haben halt noch nie einen richtigen, also Roma war ja damals auch relativ groß bei den Oscars, aber ich glaube schon, dass sie Bock haben, nochmal Prestige zu sammeln, aber außerhalb davon wird es also gravierend sein, vermute ich mal, fürs Kino.
Also Ted Sarandos hat das Kinosystem auch wirklich veraltet genannt, was halt schon echt eine Ansage ist und ich glaube, Netflix sitzt auch noch der Stachel sehr tief, weil vor ein paar Jahren halt Apple TV, also Apple mit Coda den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Es war zwar meiner Meinung nach der unberechtigste Oscar.
Das sitzt mir auch der Stachel.
Ja. Ich spüre dann auch noch den Stachel.
Aber ich glaube, das ist denen halt auch noch ein Anliegen. Wobei es halt auch natürlich diese in Anführungsstrichen Theorie gibt, dass, oder Verschwörungstheorie, wie auch immer man das nennen möchte, dass Netflix das auch nur macht, um Warner quasi handlungsunfähig zu machen, weil in der Zeit, in der so ein Verfahren läuft, das muss ja auch noch geprüft werden, ob sie überhaupt diesen Merger machen dürfen, so wegen Monopolgesetzen und Kartellgesetzen, bla bla bla, dass es eigentlich nur eine Schikane ist quasi. Und die gar kein echtes Interesse daran haben, dass dieser Deal durchgeht. Aber das ist halt auch nur so eine Theorie, im Raum steht.
Ja, und ich meine, auch da werden ja definitiv Arbeitsplätze auch verloren gehen. Und ich finde, das ist auch was man immer im Kopf behalten muss bei so einem Merger. Da werden halt einfach Stellen gekürzt. Und das ist dann nicht nur für uns Konsumenten und Konsumentinnen schlimm, sondern eben auch für Menschen, die in der Branche arbeiten. Finde ich alles ganz schwierig. jetzt mal unabhängig davon, freuen wir uns natürlich auch auf Night of the Seven Kingdoms, egal ob das jetzt, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, oder hattest du noch einen Zusatz?
Ich wollte nur noch sagen, dass im Board of Directors der Chairman, also der Präsident, der CEO von Paramount, ist David Ellison. Und soweit ich weiß, ist der so recht Trump-nah oder im Magerlager.
Ja, das habe ich auch schon gehört, ja.
Und das ist halt auch noch mal, das heißt, dieses ganze Thema hat auch noch mal eine riesige politische Komponente.
Ja.
Also das ist ein so riesiger Deal.
Das ist ja auch so, Paramount ist ja nur ein Bruchteil von diesen 100 Milliarden Wert, die die jetzt aufbringen. Das ganze Geld kommt ja woanders her.
Ja.
Das finde ich auch krass.
Mhm.
Da stecken unsere 108 Euro mit drin.
Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, was für die Leute noch wichtig ist zu wissen, man denkt jetzt zuerst, ja, okay, dann kann man mal Herr der Ringe und Harry Potter und so auf Netflix schauen. Das Ding ist aber, dass die rechte Situation in Amerika, was so Filme und Serien angeht, noch mal komplett anders ist als in Deutschland. Und da ist es eh noch mal, also falls das überhaupt passieren sollte, ist das eh noch mal eine Sache, ob dann überhaupt das überhaupt kommt zu Netflix, ob das halt, ob die das nicht getrennt halten wollen. Plus die rechte Situation mit Filmen und Serien ist noch mal ein bisschen komplizierter in Deutschland.
Ja.
Ja.
Aber so oder so, merkt euch, nicht gut.
Nee, wirklich nicht. Nicht gut.
Nicht gut, ja. Gut.
Aber ich sag dir, was gut wird.
Ja, Heckenritter.
Ich finde, ein Kommentar hat es auf den Punkt gebracht, weil ich war so ein bisschen, was Game of Thrones und House of the Dragon angeht, ich war so ein bisschen müde. Gerade nach der zweiten Staffel von House of the Dragon, damals aber auch davor schon nach der achten Staffel von Game of Thrones. Und Blizzard Fire hat unter den Trailer drunter geschrieben: Every time I think I'm out, they drag me back in.
Ja, ja.
Also dieser Trailer hat es bei mir auch geschafft, so eine Begeisterung wieder für Westeros
hervorzurufen. Wart ihr out wirklich?
Ja, nee, nach der zweiten Staffel von House of the Dragon war ich schon so ein bisschen out.
Ich nicht.
Eher bei der achten Staffel
von Game of Thrones. Ja, ich meine jetzt, das will ich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber das House of Dragons Staffel 2 ist halt das aktuellste gerade.
Wir haben ein Video gemacht, Jonas, da habe ich auch darüber gesprochen, über den Schmerz, den Game of Thrones Staffel 8 hinterlassen hat. Das war so ein etwas freieres, essayistisches, etwas persönlicheres Video, emotionales Video. Und das war wirklich auch so ein Punkt, an dem ich wirklich gedacht habe, so, Es ist nicht mehr diese Liebe, aber das war dieser eine Moment, bis dann halt auch wirklich, ich weiß nicht, was es dann war, House of the Dragon oder Feuer und Blut oder was auch immer. Und seitdem bin ich eigentlich wieder komplett in, so egal, wie wechselhaft ich auch Staffel 2 von House of the Dragon fand.
Mhm.
Aber es gibt einfach sehr, sehr viel, das für A Night of the Seven Kingdoms spricht.
Unter anderem finde ich der Ton der Serie, der ist ja einfach viel lustiger, da haben wir auch schon häufiger mal auf dem Kanal hier drüber geredet. Also es ist lockerer und es fühlt sich im besten Sinne so an wie die anfänglichen Staffeln von Game of Thrones, finde ich, weil der Scale ist kleiner, es gibt nicht so viel High-Fantasy-Elemente, es ist mehr so eine Dynamik zwischen den Figuren, die, wenn man die Novellen auch gelesen hat, einfach sehr einnehmend ist, weil es ist schon so eine stereotypische Dynamik, also einer, der so ein bisschen so dümmlicher ist, wenn man es so fies sagen will, aber eigentlich sehr liebenswert. Also mit Sir Duncan und dann so ein bisschen den Vorwitzigen, der so ein bisschen sich noch die Hörner abstoßen muss, seinen knappen Ei.
Ja, wobei Duncan ja auch immer nur von seinem Herrn dumm genannt wurde. Ob er wirklich dumm ist, steht ja noch
mal. Eben, er hat eine ganz andere Intelligenz, Leute.
Ja. Er hat die Bauernschleue.
Und ich
Er hat emotionale Intelligenz.
Das ist das Wichtigste. Nämlich.
Und er hat ja auch so eine Alltagsintelligenz. Ja. Und, aber es ist ja auch so, Coming of Age steckt da ja auch ganz viel drin.
Definitiv.
Und das ist halt, das gehört, finde ich, auch noch mit dazu. Und das hat einfach so was Süßes.
Mhm.
Ne? Ja. Ich finde, man hat das auch gerade bei dem Trailer, bei der Musik auch gemerkt, sodass sie so einen ganz anderen Ton hier ansetzen, dass das auch ein bisschen lockerer, leichter ist. Und ich meine, da kamen ja auch wieder so viele Gags vor. Das war ja schon im ersten Teaser-Trailer der Fall. Und ich hoffe, dass es einfach so eine lockere Abwechslung wird zu diesen ganzen schlimmen Intrigen und so eine nette kleine Abenteuergeschichte wird, so wie eben auch die Bücher sind.
Voll.
Absolut.
Ich freue mich so darauf, weil ich mir vorstellen kann, genau das ist es, was die Welt gerade braucht. Also so ein bisschen, also jetzt nicht unsere Welt, sondern eben Westeros. Also ich habe das Gefühl, dass nach House of the Dragon, wo es einmal viel um so diese royalen Intrigen und eben auch um dieses Königshaus ging.
Das große Ganze, um die Welt ist in Gefahr.
Eben, und jetzt geht es wieder um so die kleinen Leute, irgendwie die irgendwie in Flohloch chillen und sowas. Also jetzt nicht unbedingt Flohloch, aber die halt einfach so, das gemeine Volk wird abgebildet. Und ich finde das sehr sympathisch. Ich freue mich sehr auf die Serie und der Trailer hat daran jetzt erstmal nichts geändert.
Ja. Was ich auch super lustig fand, ich habe ja vor einigen Wochen oder Monaten dieses Video gemacht, die komplette Vorgeschichte des Heckenritters. Dieses Video hat die Zeit erklärt vor A Night of the Seven Kingdoms und wer diese Targaryen sind, die man da ja eigentlich sieht, wer
wie Duncan zu seinem Sir-Titel kam und ob er überhaupt zu diesem Titel kam, ob er wirklich ein Ritter ist und so weiter und so fort. Und ich habe halt, mein erster Schritt in dem Video war, erstmal zu erklären, was ein Heckenritter ist. Und ich habe halt ausgeholt, Heckenritter sind Ritter, die in Hecken schlafen, die irgendwann von irgendwem zum Ritter geschlagen wurden, aber kein Land besitzen oder so, blablabla. Bla, bla, ne?
Du hättest es auch einfach sagen können.
Ja, hätte ich. Im Trailer wird es nämlich so gemacht. Das ist ein Heckenritter, ja, ist wie ein Ritter. Nur in traurig. Und das fand ich schon sehr, sehr witzig.
Ja, ja. Extrem.
Ja.
Habt ihr denn irgendwas so am Trailer, weil es gab jetzt auch schon vorher einen Teaser, gab es irgendwas Neues, was euch so aufgefallen ist, was euch gefallen hat? Ohne natürlich jetzt viel von der Handlung vorwegzunehmen, aber etwas, was euch positiv aufgefallen ist?
Also ich würde gerne gleich über noch eine Sache sprechen, die in beiden Trailern vorkam. Aber eine Sache, die ich jetzt auch gut fand, dass bei dem Trailer das noch ein bisschen mehr eingeordnet wurde, was gerade so in der Zeit passiert, wie die Targaryens angesehen sind. Da wird ja auch darüber gesprochen, dass die incestuous Aliens sind, also incestuöse Ausländer quasi und Tyrannen.
Wo ich aber auch kurz so dachte, das würde auch niemand eigentlich im öffentlichen Raum so sagen wie die Targaryens. Aber gut.
Ja, aber ich glaube, das war ja so ein Lagerfeuergespräch, ja, genau. Das und dass man halt einfach so merkt, wie die gerade angesehen sind. Und das finde ich halt auch so spannend an der Zeit, dass das spielt ja nach House of the Dragon. Das wird auch so erzählt, irgendwann so, die Drachen sind alle schon lange tot. Also ich glaube, in den Büchern wird so erzählt, dass Ser Arlan, der quasi hier der Chef ist von Sir Duncan, der schon sehr alt ist, dass der in seiner Kindheit noch den letzten Drachen gesehen hat, der dann ein Jahr später irgendwie gestorben ist. Und ich finde das einfach so spannend, weil diese Herrschaftsdynastie jetzt so angreifbar ist, weil sie eben nicht mehr über diese Superwaffe verfügen. Und was einfach auch schon so ein guter Zwischenschritt ist oder so ein interessanter Zwischenschritt zu Roberts Rebellion. Weil ich meine, er hätte die Targaryens niemals besiegen können, wenn die noch Drachen gehabt hätten.
Ja,
also aber das ist halt quasi so ein Schritt auf diesem Weg, auf diesem Downfall der Targaryens.
Also, dass die Sieben Königslande sind zu dem Zeitpunkt bereits gespalten. Das muss man schon auch sagen.
Ja.
Also, es ist nicht so, dass alle sagen, hooray, die Targaryens sind alle großartig. Ja. Zumal, es gibt halt, und um deine Frage zu beantworten, ich freue mich halt vor allem auf eine Figur sehr. Als House of the Dragon startete, waren wir alle gespannt, wie Matt Smith diese legendäre Figur verkörpern würde, das Daemon. Und wir waren uns alle einig, dass er das fantastisch gemacht hat, ohne aber einfach diesen Buch Daemon irgendwie zu kopieren, irgendwie was Eigenes in diese Rolle gebracht, in diese Figur. Und bei Knight of the Seven Kingdoms gibt es halt ebenfalls einen Targaryen oder Targaryen, der ja, auch sehr eine sehr illustre Figur ist, die sehr viele Fans hat, weil es eine sehr faszinierende Figur ist. Und das ist Arryn Brightflame.
Ich habe auch schon mir gedacht, ich spüre jetzt schon, dass ich wieder so eine ungesunde Obsession mit dieser Figur und auch mit dem Schauspieler Finn Bennett. Ich habe mir schon einmal gegoogelt, ich war so, oh nein. Das spielt genau wieder, weil
also, all over again.
Genau, all over Daemon Targaryen again. Aber ich muss auch sagen, die Figur ist ja ein Monster, also ein unfassbares Monster.
Ja.
Und er ist auch der Gegenspieler, wird wahrscheinlich der Gegenspieler sein jetzt in der ersten Staffel. Deswegen, ja, die Besetzung sieht gut aus.
Ich mein, das ist dein toxisches Trait, ne? Dass
ich
du
weiß,
dich immer wieder in so toxische Targaryen-Männer verknallst.
Nein, ja, genau, ein bisschen schon. Aber ich distanziere mich, weil ich muss sagen, also, ja, ich will jetzt, wie gesagt, nichts vorwegnehmen. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall auch noch mal schlimmer als Daemon Targaryen, für mich.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Okay, spannend, sehr spannend.
Du kannst ja mal so ein Ranking machen. Das sind hier Hotness und Grausamkeitsfaktor her, die schlimmsten Targaryens.
Ja, und oben rechts und so ist so Xenias Beuteschema.
Nein, bitte nicht. Ja, nee, aber ich finde auch, das ist ja spannend, weil das machen die ja auch mit Absicht so ein bisschen, die Serie.
Ja.
Und ich meine, offensichtlich war das ja auch ein bisschen die Anziehungskraft von den Targaryens, die ja so, obwohl sie diese Madness in sich reingeschrieben haben, in die Familiengeschichte, ne?
Das ist ein Euphemismus für Inzest.
Ja. Genau, ihr wisst Bescheid. Wir haben ja alle House of the Dragon. Es tut mir leid, ich bin einfach zu nett. Nee, aber oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, obwohl man weiß, es ist eine 50-50-Chance, dass diese Menschen komplett Loco sind, will man dann ja doch immer sie so anhimmeln. Das sind typische Adelige, würde
ich sagen. Weißt du, Xenia könnte Aragorn haben, aber sie nimmt Daemon.
Nee, oh mein Gott, das meine ich.
Xenias ultimativer Celebrity-Crush ist so Maegor der Grausame.
Nein, niemals. Aber er hat ja so gute Haare wie Daemon, als er sich das einmal abgeschnitten hat. Das sah schon, Leute, komm, ich bin nicht die Einzige da draußen.
Ich habe vor kurzem übrigens die lustigste Fake-Meldung gesehen, die ich je gesehen habe. Das wurde aber auch so ein bisschen verkauft, als das wird so gemacht, dass die sind jetzt gerade im Casting-Prozess für Aegon, The Conqueror.
Mhm.
und dass Chris Pratt ihn spielt. Ich habe das gesehen und so, hey, Moment. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch.
So,
nee.
So wie wenn Stiller Tom Cruise spielt, das ist so denselben Vibe.
Oh, das wäre so schrecklich. Es gibt nur eine richtige Antwort, Leute, und das ist Henry Cavill, aber der ist jetzt mittlerweile schon zu alt wahrscheinlich.
Ja, aber auch so ein bisschen zu overused vielleicht.
Ja,
also ich hätte schon auch Bock auf was. So wie hier David Corin Sweat ja auch Superman verkörpert hat und aus dem Nichts kam.
Alper.
So will ich das auch mit Aegon den Ersten. Ich darf Aegon den Ersten? Ja. Ich glaube, ich bin der hier in diesem Raum der am wenigsten Targaryen verkörpern kann. Ja. Eher du.
Ich bin nicht blond.
Ja, aber du kommst aus Hausach mit Inzest. Schon, ihr kennt das.
Hausach, das Valyria von Deutschland. Ja,
das trifft's genau.
Das war, okay, back to the topic. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was. Jonas, du meintest, du hast noch einen Punkt.
Genau, ich würde noch sagen zu Prinz Arryn, der ja vorkommt. Ich finde, die haben es halt schon krass geschafft. Der hat irgendwie so drei Einstellungen gehabt und der ist schon jetzt so krass hassenswert.
Ja.
Oh ja, auf jeden Fall.
Das ist auch wirklich, ich bin sehr gespannt. Ich muss dazu sagen, ich habe mir den optisch immer anders vorgestellt. Mhm. Aber also, ich bin der Letzte, der irgendetwas kritisiert, weil ich es mir optisch anders vorgestellt habe. Ich finde, der Schauspieler, der hat was. Der hat so eine Aura. Ja. Der hat genau dieses richtige. Ich habe das auch schon bei Matt Smith gesagt, boah, krass, das ist wirklich, also was er da reinbringt. Und ich habe das bei dem auch schon direkt, so ein gutes Gefühl.
Meine Rede.
Und, ja.
Ich finde auch ein bisschen schade, weil er hat auch eigentlich ja lange Haare in den Büchern, in der Vorlage. Apropos Haare, ich wollte noch über eine Figur reden, die ich auch sehr cool finde aus der Vorlage, und zwar Prinz Valar mit zwei R am Ende. Der hat eigentlich in der Vorlage auch so eine silberne Strähne und halt sonst schwarzes Haar oder beziehungsweise braunes Haar. Und den konnte man auch jetzt ganz kurz neu in dem, in dem Trailer sehen, und er ist auch mit, seine Frau heißt Kira von Tyrosh, und ich habe jetzt auch gehört, dass das eigentlich gar nicht in den Novellen so ist, dass sie rosa Haare hat, sondern dass das so eigentlich eine Fanart ist, was sich jetzt so verselbstständigt hat, also eigentlich ganz cool.
Dass sie die Lore geschafft hat dadurch.
Ja, ne? Genau, also noch ein Beispiel dafür, wie Fans irgendwie dann so ein Abbild beeinflussen können, richtig cool.
Ja, so ein Werk mitbestimmen, ne?
Ja, definitiv.
Es gibt ja auch noch den Bruder von Arryn, den Speerbrecher, wie ist er, Baelon oder Baelor?
Baelor,
Breakspear, genau, der Speerbrecher. Das ist auch so eine Figur, auf die ich mich extremst freue.
Ja.
Es gibt so viele, also diese Novellen sind einfach so toll geschrieben und haben so teils skurrile, teils berührende Figuren, die so voller Leben sind. Und das ist halt für mich, die Novellen sind so einfach voller Leben.
Es gibt auch wieder so eine Namensdopplung, so wie in jedem Game of Thrones-Serie.
Ja.
Ja. Ich weiß gerade nur nicht, wie die heißen.
Ja.
Ich muss noch einmal das Buch lesen, bevor wir die
Folge machen. Zwei Makers, oder was meinst du?
Nee, ich weiß es leider nicht mehr.
Ja.
Aber es gibt so zwei mit dem gleichen Vornamen. Die werden dann auch immer die Alpers genannt.
Ja, die Alpers, genau.
Ich finde aber auch, dass so Night of the Seven Kingdoms so noch mal crazigere Targaryen-Namen hat. Also Arryn geht noch, aber es gibt ja auch so ein Rhaegal oder sowas. Da weiß ich auch nie, wie man das ausspricht.
Ja.
Der macht es auch immer jedes Mal anders.
Ja.
Ich muss aber auch generell sagen, dass ich fand, die Welt von Eis und Feuer sah noch nie so gut aus wie jetzt in den Trailern. Das sieht echt, als ob die noch mal so eine ganze Schippe draufgelegt hätten.
Kleiner,
die Kostüme sehen wieder geil aus, die Requisiten sehen wieder klein aus.
Ich habe halt das, was ich auch in House of the Dragon geliebt habe, diese Turniere. Einfach groß mit bunten Flaggen überall.
Ja. Und diese Rüstung von Arryn,
die sieht schon so gut aus. Dieser Helm, dieser Turnierhelm, den finde ich auch richtig toll. Und ich mag, dass das generell ein dunklerer Look ist. Und auch sehr rough aussieht. Also ich finde, bisher habe ich wirklich keine Kritikpunkte. Das Einzige, was ich am Trailer kritisieren wollen würde, ist, dass
man da sieht diese Arryn zu wenig.
Genau, das. Und es gibt diese eine ikonische Line von Dank, die jetzt schon im Trailer mit drin ist. Die er ganz am Ende sagt, also are there no true knights among you?
Mhm.
Und ich finde, das ist ein bisschen schade immer, finde ich, wenn Trailer das schon so mit reinschneiden, weil das ist so ein sehr wichtiger Moment.
Ja, ey.
Und ja, aber das ist wirklich nur.
Sagt dir der Astronaut was? Hier, Project Hail Mary?
Mit Ryan Gosling.
Ja. Also das ist
Ryan Gosling? Oder
Ryan Gosling,
ist es? Ja, Ryan Gosling spielt den Astronaut.
Ich will es nur mal ganz kurz erwähnen, weil das Buch ist von Andy Weir, der auch der Marsianer geschrieben hat. Ein Autor, den ich wirklich sehr, sehr, sehr mag. Und Project Hail Mary ist geil, weil der Protagonist halt aufwacht mit Amnesie und aber alleine in so einem seltsamen Raum ist und so ein peu à peu rausfindet, wo er ist, warum er da ist und was eigentlich sein Ziel ist und ja, was er da macht und so weiter und so fort. Und das passiert auf den ersten Seiten, das ist jetzt kein großer Spoiler, man findet halt heraus, dass er auf einem Raumschiff ist und er checkt relativ schnell, dass er nicht auf der Erde ist.
Der Film heißt ja, das Buch heißt Der Astronaut.
Ja, gut, das stimmt. Ja.
Ist okay, schon ein Spoiler.
Ja, Project im Hail Deutschen. Mary. Project Hail Mary im Original. Und die Sache ist, es passiert halt sehr, sehr, sehr viel und das macht halt, und der Klappentext und dieses gesamte Marketing vom Buch verrät halt nicht, warum dieser Astronaut unterwegs ist. Und der Trailer erzählt wirklich Dinge, die im letzten Drittel des Buches passieren.
Ja, und der zweite Trailer, ich meine, hast du eigentlich schon den ganzen Film. Das ist wirklich, das ist einfach scheiße.
Das ist schon krass, weil also da geht ganz, ganz viel Twist-Potenzial so verloren. Aber ich checke auch, dass Leute auch irgendwie, also viele verteidigen das auch und sagen, ja, ich weiß trotzdem nicht, was im Film passiert. Verstehe ich auch. Ich fand es so ein bisschen schade, weil ich glaube, wir können auch mal wieder so ein bisschen kreativer ins Marketing gehen.
Ja. So kryptischere Trailer, die einfach so die Atmosphäre übertragen, aber nichts von der Handlung.
Oder eben, und uns auch nochmal so hooken, weil ich finde, ich habe auch gar kein Problem damit, gespannt auf etwas zu sein, ohne viel darüber zu wissen. Also ich finde, man kann ja auch einfach erstmal vom Setting und gerade bei einem GOT-Spin-Off, mein Gott, da gibt es auch, die Hälfte des Publikums wird halt wegen Game of Thrones einschalten.
Ja.
Und
es gibt doch auch dieses, das wurde irgendwann mal vor ein paar Jahren von so einer Marketingagentur oder sowas, etwas behauptet, dass wenn man gespoilert wird in den Trailern, dass das die Lust oder den Spaß bei dem Film nicht schmälert. Aber ganz ehrlich, bei mir ist das gar nicht so.
Ich hasse das. Die haben mich nicht interviewt. Also wirklich.
Tja, ja. Ich finde auch, es ist mir jetzt nochmal bei dem Herr der Ringe Rewatch aufgefallen. Meint ihr, George R. R. Martin hat bei der Targaryenschen Namensgebung von der Tolkien-Rohanschen Namensgebung gelernt? Du meinst, das ist mir noch aufgefallen, weil bei den Targaryens ist ja immer irgendwas mit A. So
nee, ich glaub,
Aegon
das ist
und Rhaegar und Maker und
Altenglisch.
Ja.
Da gibt es doch auch Alfred und Alfred und sowas. Ja.
Bei Rohan ist halt alles mit Eo, ne?
Ja.
Ja.
Oder mit Theo.
Oder Theo, aber wo auch Eo drinsteckt.
Ja.
Ja. Gutes Gespräch.
Doch, so, jetzt hören wir auf mit dem Podcast. Ja. Haben schon alles erreicht.
Genau, ich wollte noch über ein kleines Detail sprechen, was ich sehr schön fand. Es gibt ja so eine Art Bühnenstück in dem, also in beiden Trailern.
Oh, ja.
Und da sieht man so einen Drache, der, also quasi so eine Drachenfigur, die Feuer spuckt auf einen Ritter.
Ein Animatronic.
Genau, ein Animatronic. Und ich fand, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Servin vom Spiegelschild. Das ist so eine uralte Legende von so einem Helden aus dem Zeitalter der Helden. Das spielt ja viele tausend Jahre vor der Handlung von 8000. Game of Thrones. 2, 4 oder 6, also 10.000, egal, scheißegal. Also 1000 Jahre auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Es gibt so verschiedene Quellen innerhalb von der Welt, aber das mag ich ja immer. Genau aus der Zeit kommt ja zum Beispiel auch Brandon der Erbauer, der die Mauer und Winterfell gebaut hat. Und genau dieser Held soll halt einen Drachen getötet haben, indem man ein Schild poliert hat, der dann quasi wie so ein Spiegelbild war und hatte so den Drachen reinlegen können. Quasi der Drache hat nur sein Spiegelbild gesehen und dann konnte er ihn durchs Auge töten. Und ich fand das halt irgendwie so cool, weil ich das Gefühl hatte, wenn das das ist, dass die Leute, die halt das Drehbuch geschrieben haben, so ihre Hausaufgaben gemacht haben, was so Game of Thrones Lore angeht, dass das halt nicht einfach irgendein Theaterstück ist, sondern dass es halt wirklich so ein kleines Stück Lore ist. Also das fand ich schon mal cool. Plus dann halt auch so, dass es, ne, wenn das so ist, dass das Worldbuilding noch so ein bisschen reichhaltiger macht, weil innerhalb von der Welt Leute halt auch ihre eigenen Legenden und Helden haben, obwohl die halt auch schon seit tausenden Jahren tot sind oder vielleicht nie existiert haben oder das gar nicht so war. Und das fand ich einfach schön, dass das macht Game of Thrones, das macht so das ganze Universum noch so ein bisschen schöner.
Ich finde es auch cool, weil das ja auch in den Novellen so kleine Handpuppen waren und das jetzt in der Serie so abgesteppt wurde und das einfach jetzt so große, spektakelartige riesige, wie habt ihr es genannt? Animatronics sind. Genau, das ist so, man sieht das halt einfach cooler aus und macht mehr Eindruck.
Ja,
finde ich definitiv gut.
Ja, wir sind sehr gehypt auf Night of the Seven Kingdoms und aber Folgenbesprechungen wird es leider nicht geben.
Leider nicht geben. Und HBO hat ja schon angekündigt, jedes Jahr Game of Thrones, also die nächste Staffel Night of the Seven Kingdoms, kommt dann in. Kommt dann mal 25, 26, 28 und 30. Und zwischendrin kommt dann immer eine Staffel House of the Dragon in den Jahren.
Und für alle, die es nicht gecheckt haben, gerade, wir werden Folgenbesprechungen machen.
Genau.
Zu A Knight of the Seven Kingdoms.
Mhm.
Xenia alleine.
Xenia alleine.
Boah, nee, das wollt ihr nicht.
Doch, wir beide finden doch die und so sitzen hinter der Kamera.
Arian Fanclub.
Ja. Oh Gott, ja, schon, da müssen wir dich wirklich
bremsen. Warum, müssen neue T-Shirts drucken.
Warum Arian missverstanden ist.
Oh Gott, nein.
Du findest im Fanclub nein, Bright nein. Flames.
Ich werde mir diesen Schuh nicht anziehen. Ich habe ihn mir selbst geschaffen, diesen Schuh, aber.
Sollen wir über einen anderen, apropos Schuhe, reden?
Nee, lass mal die Schuhe ausziehen.
Ja, lass mal die Schuhe ausziehen. Und,
das stand nicht in meinem Arbeitsvertrag.
Füße schlecken, denn da ist jemand in den Schlagzeilen, der gerne Füße schleckt. Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino ist in Schlagzeilen nicht im positiven Sinne, aber es geht nicht um Füße dieses Mal. Letzte Woche, am 2. Dezember, war Tarantino bei dem US-amerikanischen Podcast von Bret Easton Ellis zu Gast. Und da wurde er gefragt, was sind deine Lieblingsblockbuster des 21. Jahrhunderts? Und er hätte es auch einfach ganz nett und sympathisch beantworten können, einfach wie man das immer macht, seine Top 10 aufzählen. Aber nein, er hat, während er dann über Filme wie There Will Be Blood oder auch Midnight in Paris geredet hat, nebenbei so ein paar Burns dargelassen oder Rants über gewisse Schauspieler. Er hat zum Beispiel, als er über There Will Be Blood geredet hat, hat er auf Platz 5 platziert, über Paul Dano gesprochen. Und Tarantino hat den Schauspieler als großen Fehler des Films bezeichnet und meinte, Zitat, Dano ist ein Schwächling, auf Englisch weak sauce. Er ist eine schwache Schwester. Das gibt es eigentlich nicht im Deutschen, aber er hat gesagt weak sister. Austin Butler wäre in dieser Rolle wunderbar gewesen. Dano ist einfach so ein schwacher, schwacher, uninteressanter Typ. Der schwächste Schauspieler in der SAG, also der SAG-AFTRA, der Schauspieler- und Schauspielerinnen-Gewerkschaft. Uwe, uff, uff.
Also ne, unabhängig, pass auf, ich finde, man kann auf zwei Ebenen drüber sprechen, die beide sehr ungünstig für Tarantino sind. Mhm. Das erste ist, egal um wen es hier geht, so spricht man vor allem nicht als Regisseur über irgendeinen anderen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Das ist so ein richtiges Nachtreten. Das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, als Arbeitgeber irgendwie über einen Angestellten oder sowas herzieht, so in der Öffentlichkeit. So, das macht man einfach nicht. Das ist einfach so ein krasses Unding. Das ist so uncharmant und so ein Arschloch-Move allerhöchsten Grades. So, das macht man einfach nicht. So, ich kann mir einfach kaum einen Moment vorstellen, wo das okay wäre. Mhm. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist, und ich glaube, da ist sich das Internet auch einig, dass es dann auch noch Paul Dano ist, ist halt absurd. Weil Paul Dano einer der besten lebenden Schauspieler ist, gerade in den USA, so Punkt.
Ich finde, es wirkt so wie Ragebait. Also es wirkt als so, als hätte er nur ein bisschen so ein Edgelord sein wollen in dem Moment und einfach nur irgendwas sagen wollen, was halt dann am Endeffekt so Riesenkritik gibt. Aber also ich finde, man merkt ja auch, das Internet verbündet sich jetzt nicht nur für Paul Dano, um Paul Dano zu verteidigen, sondern auch noch um Owen Wilson zu verteidigen, weil es geht noch weiter. Also Tarantino hat nicht nur über Paul Dano hergezogen, sondern auch noch über Midnight in Paris gesagt, dass er, als er den Film gesehen hat, irgendwie Owen Wilson ganz schrecklich darin fand. Und dann zusätzlich auch noch Matthew Lillard hat er auch noch unter den Bus geworfen. Den kennt man ja unter anderem aus Scream. Und das sind auch so eine komische, ich finde, das ist so eine komische Zusammenstellung von Schauspielern. Ich
das ist so random. Paul Dano, Owen Wilson, Matthew Lillard,
Das ist so dieses, also such dir die nettesten Menschen, die du irgendwie vorstellen kannst in Hollywood, also die sehr sympathisch wirken, raus und also behandle die dann scheiße. So hat es auf mich gewirkt.
Also, was ist das auch bitte für eine Kritik, dass jemand ein schwacher Typ wäre oder eine schwache Schwester oder sowas? Das ist auch sowas Ekelhaftes.
So was toxisch-männliches.
Ja, also schon.
Absolut.
Aber man weiß es halt nicht, wer es gedacht hat, aber das hört sich schon danach an. Also, ja, es ist so absurd. Paul Dano, ich hasse es einfach. Paul Dano ist so ein fantastischer Schauspieler. Der hat in so vielen
Filmen Little
so
Miss Sunshine, Prisoners, Mr. and Mrs. Smith, The Batman, Okja, Escape at Dannemora, Swiss Army Man, Ruby Sparks, The Studio. Das sind alles Produktionen, die ich mit ihm gesehen habe. Und ich fand, in allen war er hervorragend.
Absolut. Ja, und all die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die ich auch gesehen habe, da war immer so Paul Dano mit einer der Gründe, warum es so großartig ist.
Ja. Ich habe den Take auch noch nie gehört. Paul Dano ist ein schlechter Schauspieler. Also deswegen, ich finde es ganz lustig jetzt, dass dann auch sogar die Filmbubble, die ja wirklich Tarantino eigentlich liebt, jetzt so ein bisschen so wirklich sagt, hä, was ist los mit dir, Bruder? Also welchen Film schiebst du gerade? Also es gibt auch unterschiedliche Kommentare, die dann irgendwie auch sowas schreiben wie, Quentin verliert den Verstand, Dano war großartig, es ist auch einfach nur gemein und sinnlos, so wie du das schon gesagt hast, so etwas zu sagen. Mhm. Er hat auch nicht nur über Menschen hergezogen, sondern auch über
Hattest du übrigens, sorry, dass ich unterbreche, aber hattest du auch schon geklärt, dass sich Matthew Lillard bereits dazu geäußert hatte online?
Guter Punkt, habe ich noch nicht, aber genau, das war auch noch so sehr herzzerreißend. reißend, weil Matthew Lillard dann auch so, ich glaube, das war bei so einer Convention oder eine GalaxyCon in Columbus, da hat er sich dazu geäußert und dann gesagt, dass ihn das verletzt hat und dass er das sehr beschissen findet, Zitat, und sowas würde man nicht zu Tom Cruise sagen, sowas würde man nicht zu jemandem sagen, der ein Top-Schauspieler in Hollywood ist.
Ich habe auch wirklich, das ist auch so eine Sache, die es, die, von der könnte zum Beispiel auch ein Oliver Pocher gerne mal lernen. Es ist immer uncharmant, nach unten zu treten und nur nach unten zu treten. Mhm. Und Quentin Tarantino tritt in dem Moment wirklich nach unten. Gerade bei Matthew Lillard, der, wie er auch selber sagt, jetzt wirklich, ich glaube, ich könnte raus auf die Straße gehen, Leute fragen, wer ist Matthew Lillard? Und mir würde vielleicht eine von 100 Personen das irgendwie beantworten können. Und dann gerade diesen Schauspieler, der auch so viele, der trotzdem eine Kultgemeinschaft hat, auch durch die Scream-Filme und so weiter, dann aber wirklich zu sagen, oh ja, der ist, das ist ein schlechter Schauspieler, das ist so charakterlos.
Ja, vor allem, ich meine, das ist Quentin Tarantino. Das ist jetzt nicht irgendein niemand. Ja. Für sau viele Leute ist er einfach ein Riesenvorbild. Ich meine, viele haben so ihre Filmleidenschaft durch die Filme von ihm entdeckt. Bei mir war das auch so mit Reservoir Dogs, mit Pulp Fiction. Und dann kommt er halt und ist einer der einflussreichsten Filmemacher aller Zeiten.
Ja.
Und da denke ich mir auch manchmal einfach so, denkst doch einfach nur, aber und, sag's halt nicht.
Und noch eine Sache ist, um mich mal für ihn irgendwie auch, um ihn, also ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wenn das irgendwie geleakt worden wäre, so eine WhatsApp-Nachricht, die er irgendwie, weiß ich nicht, an seine Frau oder was auch immer geschickt hat, dann hätte ich dafür sogar Verständnis. So, okay, ist halt vielleicht auch nicht wirklich, das hätte er vielleicht nicht machen sollen, aber es wäre so, dann hätte ich da so kein Drama. Er saß in einem fucking Podcast vor einer Kamera und, boah, Kamera weiß ich gar nicht, aber an einem Mikrofon. Und
das ist halt so extrem so selbstgerecht. Vor allem, ich finde es auch lustig, weil er ist selber ein scheiß Schauspieler. Also ich finde, er ist jetzt nicht so der beste Schauspieler, den ich jemals gesehen habe. Und er ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Regisseur. Und ich mag auch einige seiner Filme. Aber ich finde, auch wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sympathisch war mir Quentin Tarantino auch noch nie. Weil er hat jetzt ja auch in der Vergangenheit schon mal sich immer sehr viel so erlaubt, in Anführungszeichen. Und glaube ich, auch schon sehr viel raushängen lassen.
Der hat hier dein Tribute von Panem
darunter. Ja, das nehme ich auch sehr persönlich. Genau, da hat er nämlich auch jetzt noch zusätzlich gesagt, das war im selben Podcast, dass die Erfinder von Battle Royale, das ist ja auch ein japanischer Roman unter anderem, Susan Collins verklagen sollten. Die Tribute von Panem-Autorin, weil das Ganze ein riesen Rip-Off sei. Und da können wir jetzt auch reingehen. Lass es uns tun.
Pass auf, die Sache ist auch die, die bei Quentin Tarantino auch zusammenkommt, ist, es ist ja nicht nur eine Sache.
Ja.
Also, wenn es jetzt irgendwie ein Fehltritt wäre und er irgendwie ein, zwei, drei Sätze verloren hätte über Paul Dano oder wen auch immer, ich glaube, das könnte man ihm auch verzeihen. Und ich glaube, viele Fans würden dann auch sagen, ja, okay, war wirklich scheiße, aber meine Güte, jeder hat mal einen schlechten Tag.
Ist halt ein Enfant terrible, ne?
Aber bei dem, also bei ihm häuft sich das ja auch wirklich und auch übrigens auch schon seit Jahren, muss man auch dazu sagen. Aber die Sache bei diesem Tribute von Pan im Vergleich ist halt die Scheinheiligkeit in dem Ganzen. Das ist ein hartes Wort, aber ich sag's explizit deswegen, weil Yuki's Revenge ist ein Kurzfilm, der seit einiger Zeit raus ist. Der, man muss dazu sagen, in den USA läuft aktuell in den Kinos Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Das ist quasi so ein Re-Release von beiden Kill Bill-Filmen, die so als ein Film rausgebracht werden. Und am Ende der Credits, so als Post-Credit-Scene, läuft The Lost Chapter, Yuki's Revenge, also Yuki's Rache. Das ist ein Kapitel in dem Drehbuch, das er ursprünglich mal geschrieben hatte, in dem sich die Figur Yuki für den Tod der Schwester rächt an der Bride, also an Beatrice Kiddo, also Uma Thurmans Figur. Und das hat es damals halt nicht in die Filme geschafft. Und jetzt bringt er das halt raus. Und die Sache ist, er hat diesen Film halt in der Unreal Engine zusammen mit Fortnite rausgebracht. Also dieser Film kam in Fortnite raus und man kann den mittlerweile auch legal auf dem Kanal von Fortnite gucken.
Auf YouTube.
Auf YouTube, genau. Und Fortnite ist Battle Royale. Also, what the
was? Ja, genau.
Es ist halt so schön. Du kannst doch nicht Tribute von Palin, das auch übrigens meiner Meinung nach sehr weit weg ist von Battle Royale.
Ja, also ja,
das hat ja eine ganz eigene Welt erschaffen. Ja.
In den Grundzügen gibt es Ähnlichkeiten, aber wie so alle Geschichten mit irgendwie so Medienüberwachung oder so, so einem Kampf gegeneinander. Also, das ist ja eigentlich so nur
ja,
das.
So. Ja. Das kommt auch von der Person, die sich so bei so vielen Filmen bedient.
Genau, eben.
Ja.
Gerade ich mein, so am südkoreanischen Kino oder
ja, was. Ja, Filme also, von Tarantino, die strotzen ja auch von so vielen Oma
Maß und Einstellung von anderen Filmen. Ich mag das ja auch, aber wenn man dann hinkommt und dann sowas behauptet, ist halt echt.
Und dann halt
genau. Und das dann auch noch in Fortnite, was halt auch nochmal quasi ein Rip-Off ist von Battle Royale. Veröffentlicht.
Ja, das ist halt so eine ganz schmierige, scheinheilige Komponente, leider. Und es tut mir so weh, weil es ist genauso bei mir genauso wie bei dir, Xenia. So, es gibt sehr, sehr viele Filme von Tarantino, die ich extrem feiere, die ich sehr mag, die mich auch mit zum Filmfan gemacht haben, genau wie bei dir, Jonas. Und dann ist aber halt die Person dahinter, macht halt solche, also öffentlich solche Aussagen und dann immer wieder und immer wieder und immer wieder.
Ich meine, das ist halt, man kennt ihn ja eigentlich dafür, dass er sich für Filme einsetzt. Der hat ja, glaube ich, auch 2 Kinos gekauft und zeigt da halt nur Filme in 35 mm. Der rückt ja auch so kleine Filme in den Fokus, die eigentlich niemand mehr kennt, die so obskur sind oder die nie jemals gesehen hat. Und so dieses Positive, das ist ja eigentlich schön. Aber wenn er jetzt halt so quasi gegen Leute aus der Industrie schießt, das ist halt einfach.
Ja, zumal du kannst halt auch nicht die ganze Zeit vor Kameras treten und sagen, so für mich ist Film nur Film, wenn es auf echtem Film gedreht wird, auf Analogfilm. Und 70 mm ist für mich die Hochkunst des Films. Und dann aber halt Geld verdienen mit einem Film, der in der Unreal Engine irgendwie gemacht ist. Das hat halt auch schon sowas Komisches. Mhm. Habt ihr den Film eigentlich gesehen?
Ich habe den gestern noch angeguckt.
Was sagt ihr?
Ich muss sagen, ich spiele halt selber nicht Fortnite. Deswegen habe ich schon gemerkt, okay, das ist eher was für Fans. Also da gibt es ja auch ganz, ganz viele so Referenzen von so Figuren, die mir jetzt einfach nicht bekannt vorkamen. Ich fand, es war ganz gut eigentlich. Also ich fand den jetzt nicht visuell total unästhetisch. Also ich finde auch gerade so diese Action-Szenen waren ganz cool choreografiert.
Ja.
Genau. Es hat schon Bock,
den auch zu gucken, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, so ein gewisses Interesse an Fortnite ist da schon von Vorteil. Aber ich finde schon auch den Film recht cool gemacht, aber gleichzeitig hat der sowas, ja, also ich kann verstehen, dass er es nicht in den Film geschafft hat. Also so viel passiert auch nicht. Ja. Und ob man das jetzt, also was ich wirklich absurd fand, ist, als dann eine der Figuren stirbt, dass dann halt diese blaue Block-Animation aus Fortnite kommt und die Leiche sich auflöst. Das ist dann schon so ein bisschen.
Ich meine, da hast du ja auch so einen direkten Vergleich. Im ersten Kill Bill gibt es ja auch diese eine animierte Sequenz.
Ja.
Und die fand ich schon
wesentlich
cooler.
Ja, die ist geil. Aber ja, also Fortnite targetet gerade ja auch Millennials mit Simpsons, Gorillas und Power Rangers und sowas. Also das ist
und one battle after another.
Ja, absolut.
Ja. Ja, so unser generelles Fazit ist dann wohl, hätte er besser nicht gemacht, hätte er besser einfach
Das war Weak Sauce, Tarantino.
Das war wirklich Weak Sauce.
Man muss ja auch dazu sagen, wo wir gerade bei Uma Thurman und bei Kill Bill und so sind, wobei das halt jetzt nicht Kill Bill ist, für was Death Proof? Nee, es war nicht Death Proof. War es Kill Bill?
Ich glaube, es war Kill Bill.
Es war Kill Bill.
Ja.
Doch, es war Kill Bill.
Das war vor ein paar Jahren.
Du redest von diesem Stunt, ne? Nee, genau. Da gibt es diese Szene. Es kann gar nicht Death Proof sein, ne?
Ja. Spielt sie gar nicht.
Ja, eben. Und es gab diesen Stunt. Wir haben damals in einem Podcast sehr ausführlich darüber gesprochen. Da haben wir auch schon gesagt, boah, das ist eigentlich echt überhaupt keine so coole Sache. Also, wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, dass es so viele Filme gibt. Wenn man sich da mal mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzt, gibt es oft Geschichten, wo dann Leute in der Crew teilweise sich dem Cast gegenüber, teilweise auch andersrum, unmöglich verhalten haben. Und dass man das auch mal kritisieren darf, ohne halt irgendwie sich direkt auf den Film zu beziehen und den Film runterzuziehen. Bei Kill Bill ist es ähnlich mit diesem Stunt. Da ist ein altes Cabrio, das auch nicht mehr so ganz funktionsfähig war, wo die Bremsen wohl nicht mehr so hundertprozentig funktioniert haben. Da wollte Tarantino einen langen Shot von hinten von der Rückbank aus, wie die Bride einfach so eine Landstraße entlang fährt. Und Uma Thurman hat mehrmals gesagt, dass sie sich nicht wohlfühlt mit diesem Ding, weil das Auto halt wirklich, das war wohl wirklich kaputt. Und es gab halt auch Stuntfrauen natürlich, die bereit waren, diese Szene zu übernehmen. So, zieh dir eine Perücke an, du siehst die Figur eh nur von hinten. Also locker und easy möglich, das mit wem sonst zu drehen. Aber Tarantino hat darauf bestanden, nein, es muss Uma Thurman sein, obwohl die Kamera sich auch nicht bewegt und so. Und sie hat sich irgendwann dann überreden lassen von ihm. Er war wohl sehr, sehr konsequent und hat das verlangt. Und dann hat sie tatsächlich einen Unfall gebaut, ist gegen einen Baum gefahren und hat sich auch verletzt dabei. Und da habe ich auch schon gesagt, boah, ja, das finde ich schon nicht so cool.
Ja.
Plus, auch wenn wir mal ehrlich sind, also ich liebe From Dusk Till Dawn. Ne? Es ist wirklich, ich liebe From Dusk Till Dawn. Und was für dich so ein Damon ist oder ein Arian Brightflame, ist für mich eine junge Selma Hayek.
Ja, verstehe ich.
Ne, das ist auch meiner Meinung nach der wahrscheinlich attraktivste Mensch, der jemals auf diesem Planeten gewandelt ist. So.
Also,
ja, nach Jonas natürlich.
Nach Jonas, ja.
Aber wirklich dann selber ein Drehbuch zu schreiben und dann wirklich eine Szene reinzuschreiben, wo man dann seinen Fußfetisch auslebt und sich dann selber in dieser Rolle zu casten, der das dann macht.
Ja.
Das ist schon
Das hat schon, Alpha-Energie, ne?
Ja, aber das ist so, als wäre ich, Regisseur und Drehbuchautor und ich würde einen Film schreiben, in dem ich irgendwie von der Schauspielerin die Brüste betatsche und dann selber mich in diese Figur hineincaste.
Mhm. Ich würde einen Film schreiben, in dem es um ein Segelschiff im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts geht und ich wäre der Kapitän.
Ja, das wäre geil.
Das wäre wirklich toll.
Ja.
Ja, aber genau zu dem Thema, ich finde, also es ist auch so ein Lagerkoller-Ding jetzt, aber ich meine, es gab ja auch jetzt so Radio-Interview-Schnipsel von ihm von 2003, das ist jetzt schon eine Weile her, aber damals hat er auch über Roman Polanski gesprochen und auch über diese Vergewaltigungsanklage gegen ihn mit einer 13-Jährigen und da hat er auch Zitat gesagt, das ist keine Vergewaltigung, sie wollte es auch, sie hat ihn gedatet.
Und er sagt auch, es war kein Fall, es war Sex.
Oder? Ja, genau. Ja. Und da hat er massiv berechtigt für Kritik bekommen und hat dann, ne, to be fair, das irgendwie revidiert und sich dafür entschuldigt ein paar Jahre später und meinte, er wollte einfach nur provozieren. Aber ich finde, was das vor allem zeigt, ist, dass er schon auch in der Vergangenheit sehr respektlos war und auch Sachen rausgehauen hat, die halt einfach extrem unbesonnen sind und auch einfach dann vielleicht so dieses, wie nennt man das nochmal, so der Mund redet schneller als das Gehirn. Mhm. So
also wenn auch da, ne, ich weiß nicht mehr genau, wie alt Roman Polanski war, aber der war ja schon erwachsen und genau, 30 oder sowas. Und Sex zwischen einem 30-Jährigen und einer 13-Jährigen ist kein Sex. Eben. Das gibt es nicht.
Und der Mann ist ein gefahndeter Vergewaltiger in unterschiedlichen Ländern, in Frankreich zum Beispiel. Habe ich gerade Frankreich gesagt? Sorry, Leute, noch mal kurz. Ich meinte, also Roman Polanski wurde damals in der Schweiz verhaftet und hatte dann in Frankreich sozusagen so eine Art Schutz. Ihm drohten aber damals auch maximal 2 Jahre Haft wegen dieses Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen.
Und ich hab noch mal nachgeguckt. Er war nicht 30 oder sowas, er war 43. Also,
ja, genau. Dem drohten ihn dann in den USA. Also das sind jetzt keine halbgaren Vorwürfe. Das macht euch ein eigenes Bild.
Genau, aber dann genau, man muss dazu sagen, dass Tarantino sich definitiv dafür entschuldigt hat. Und ja, es ist halt wirklich, das Thema ist sauschwierig.
Ja, mega. Aber ich finde es schon, also ich finde es voll legitim, wenn man halt sagt, ne, die ist jetzt nicht unbedingt sympathisch, der Mann. Und,
ich habe eine Idee. Tarantinos letzter Film.
Ja.
Hauptrolle, Paul Dano.
Es gibt doch jetzt
in den Nebenrollen. Owen Wilson, Matthew Lillard.
Habt ihr jetzt das Meme gesehen von Quentin Tarantino auf dem roten Teppich und Paul Dano, der interviewt wird? Das geht gerade so viral. Das ist ganz lustig eigentlich. Also wenn die ganzen Inhalte nicht so jetzt auch ernst wären und arschlochig von ihm, also weil er guckt dann so ein bisschen böse auf Paul Dano und das ist so ein bisschen dieses.
Also ich glaube ganz ehrlich, das ist halt, hier ist die Lage so klar. Ich glaube, selbst die größten Tarantino-Fanboys sagen, ja, also so sehr wir die Filme auch lieben und wir lieben sie über alles und dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden, so das ist nicht so cool, was Tarantino da macht, weil es gibt ja auch sehr viele Leute, die ihn wahrscheinlich irgendwie verteidigen wollen oder so, aber ich glaube, selbst die sagen mittlerweile, ja, das ist halt, das macht man einfach nicht. Und es ist halt auch definitiv die Menge an Kommentaren, die Tarantino so abgelassen hat. Und ja, ich glaube, das, was positiv ist daran, das hat mich sehr gefreut, ich habe noch nie erlebt, dass so viele Menschen sich so für bestimmte Menschen wie Paul Dano und Owen Wilson und so weiter stark gemacht haben.
Ja.
Klar, also es ist also vor allem so die Liebe, die Paul Dano bekommen hat, so für seine Arbeit. Ey, Paul Dano, ich will das nur noch mal gerade sagen, weil ich diesen Comic gelesen habe. Als hier Matt Reeves, Reeves, als Matt Reeves The Batman, du bist ja selber nicht so krass. Ich google es.
Als er Batman gedreht hat?
Ja, es ist Reeves. Ich bin übrigens auch bei Christopher Reeves und Christopher Reeve bin ich mir auch immer nie sicher.
Das ist Reeve.
Ja, genau. Ja. Das ist auch verwirrend. So, Matt Reeves ist der Drehbuchautor und Regisseur von The Batman, der jetzt auch den zweiten macht und der hat Paul Dano als Riddler gecastet. Und Paul Dano ist ein fantastischer Riddler. Also, man kann von The Batman halten, was man will, aber Paul Dano ist fantastisch.
Ja. Auch wenn ich finde, das ist sehr ähnlich zu seiner Rolle aus Prisoners.
Ja, aber ja.
Da war ja auch schon fantastisch.
Und die Sache ist, das Lustige ist halt, der ist ans Set gekommen oder irgendwann so ein Treffen mit Matt Reeves gehabt und hat gesagt, ja, hier, ich habe die Figur ein bisschen ausgearbeitet, schau mal, ich habe dem so eine Vorgeschichte geschrieben und hat dem so was hingelegt und da waren halt auch so Zeichnungen drin und so eine Riesen-Story und Matt Reeves war so, was zur Hölle ist das? Hat sich das durchgelesen, fand es so geil, dass er Paul Dano und DC connected hat.
Mhm.
Und Paul Dano hat einen Comic rausgebracht zur Vorgeschichte vom Riddler. Ich habe diesen Comic gelesen, der ist großartig. Also das liest sich auch nicht wie so ein Pet-Project von so irgendeinem Schauspieler, das so dahin rotzt, sondern da steckt wirklich eine unglaubliche kreative Schaffenskraft drin.
Geil.
Und der hat diese Figur halt wirklich dadurch noch viel interessanter gemacht. Und den Typen jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, das ist ein schwächlicher, uninteressanter Typ. Ja. Finde ich so hart, weil ich liebe Paul Dano einfach so sehr, dass ich das.
Wie heißt
das
der Comic?
Ja, da fragst du mich jetzt was. Riddler, Day Zero. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich schaue nach. Er heißt doch Riddler Year One, nicht Day Zero, Year One. Ja.
Okay.
Natürlich cool. In Tradition des Miller-Comics Batman Year One, ja.
Ja, ohne.
Ja, ohne, genau. Ja, es ist, ne? Also,
passiert gerade viel, ne?
Ja, ist wirklich. Es ist sehr verzwickt.
Ich bin auch sehr gespannt, weil auch in unserer Community gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Tarantino-Fans, aber. Man darf ja auch die Personen hinter Filmen kritisieren und sollte man auch dürfen.
Ich meine, ich glaube, wir sind ja auch bei manchen Filmen Tarantino-Fans.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Was ist euer Lieblings-Tarantino-Film?
Schon in Glorious Bastards.
Ja.
Mhm. Ich bin das Basic, aber ich finde das schon sein bester Film.
Ich schwanke immer zwischen Pulp Fiction und Reservoir Dogs.
Ja, bin ich auch. Ich mag auch Jackie Brown sehr gerne. Also ich finde den sogar wahnsinnig unterschätzt.
Ich muss aber sagen, ich fand Hateful Eight hat mich irgendwie nicht so abgeholt.
Nee,
so, auch so ist, das ist auch so ein Film, da denke ich mir, den muss ich jetzt nicht noch mal gesehen haben, weil am Ende passieren so ein paar.
Das müssten wir ausklamüsern und diskutieren.
Aber. Ich finde aber The Hateful Eight und auch Once Upon a Time fand ich auch schon nicht mehr so gut.
Stimmt, Once Upon a Time habe ich vergessen, dass es den gibt.
Once Upon a Time. Ich mochte den.
Ja.
Gut. Wisst ihr, was ich auch mochte?
Was denn?
Percy Jackson, die Serie Staffel 1. Nein, ich habe es nicht gesehen. Du warst gerade richtig, ich habe deine
Augen
gesehen. Aber kommen wir zu denen?
Starts der Woche.
Ich finde es übrigens schön, dass wir in die Zukunft gereist sind, weil Xenia hat das Skript angefertigt. Und da ist jetzt der 11.12.2925.
2925, boah, ich frage mich, welche Staffel Percy Jackson dann läuft.
Nee, ich frage mich dann, wie viel der Fast and Furious dann rauskommt.
Ja. sorry, ich habe mich verschrieben. Percy Jackson, Leute, die Serie heißt das.
Percy Jackson, Leute,
yeah! Woo. Ich weiß, ich kenne die ganzen Nerds da draußen, die jetzt auch genauso sich freuen wie ich. Staffel 2.
There are dozens of us.
Ja, wirklich. Die ersten beiden Folgen sind jetzt diese Woche rausgekommen und ab nächster Woche erscheinen die Folgen wöchentlich auf Disney Plus. Und mit wieder am Start sind natürlich Rick Riordan als Showrunner und Jonathan E. Steinberg. Und im Cast Walker Scobell, Lea Saba Jeffries und Arian Simhadri. Die haben ja auch alle drei schon das Trio in der ersten Staffel verkörpert.
Ich wollte gerade fragen, sind das alles Kids?
Das sind alles Kids, also Teenager. Kinderschauspieler. Mittlerweile, die haben schon alle einen extremen Sprung gemacht.
Stranger Things Effect,
Stranger Things Effect, nicht ganz so schlimm jetzt wie in der letzten Staffel, aber vor allem Percy, also Walker Scobell, der hat so einen Stimmbruch jetzt in der zweiten Staffel, also das merkt man auch richtig.
Ja.
Ich konnte die ersten 4 Folgen übrigens schon sehen von der zweiten Staffel. Ich werde aber jetzt nicht viel spoilern über die Handlung deswegen.
Ist es gut?
Es ist sehr gut.
Bist du happy, auch im Vergleich zur ersten Staffel?
Ja, ich bin wirklich sehr happy.
Es geht schon so um Mythologie und Götter und.
Aber in der Gegenwart.
In der Gegenwart. Es ist eine typische Teenage-YI-Vorlage. Also, genau, es geht eben um Percy, der Sohn des Poseidon ist und der in jedem Band der Bücher immer auf neue Abenteuer trifft, die alle mit der griechischen Mythologie zu tun haben. Jetzt im zweiten Teil, also in der zweiten Staffel, muss er sich nämlich auf die Suche nach dem goldenen Vlies begeben.
Oh,
und
Herkules.
Findet da tatsächlich auch auf dem Weg allerlei Gefahren und dem Zyklopen Polyphemus.
Beide.
Polyphemus.
Beide.
Sicher?
Die Aufgabe des Herakles war auch, das goldene Vlies zu finden.
Bist du sicher?
Ich google es.
Er musste auf jeden Fall ihn so einen Stall ausmisten.
Also, sorry, alles gut. Ich meine, also Odysseus ist unter anderem auch an Polyphemus vorbeigekommen. Und es ist meine Odyssee auf jeden Fall. Also alle freuen sich auf Christopher Nolans Film. Ich bin so Percy Jackson Staffel 2. Kann sich damit messen. genau, und da geht es auch unter anderem um diese Sea of Monsters. Also das ist so, da sind dann auch, ist Odysseus unter anderem auch durchgesegelt. Also vorbei an den Sirenen und so. Ihr wisst alle Bescheid. Bestimmt total viele Leute, die mega affin sind mit der griechischen Mythologie. Genau, aber das muss er finden, das goldene Vlies, weil Camp Half-Blood, dieser Ort, an dem er sicher ist vor Monstern, die Grenze ist vergiftet worden. Und zwar, das ist ja der Baum, die jetzt sich mit der Percy Jackson-Lore auskennen, wissen auch da wieder Bescheid. Also es ist so die Tochter von Zeus, die damals, als sie gestorben ist, in einen Baum verwandelt wurde und seitdem die Grenzen von Camp Half-Blood beschützt,
okay.
Also Talia. Und die wurde jetzt vergiftet, denn es gibt ja immer noch den großen Krieg zwischen Titanen und Göttern, der unter der Oberfläche brodelt. Der Gegenspieler von Percy ist ja der Titan Kronos, der versucht wieder die Weltherrschaft an sich zu reißen, also der Vater von Zeus, dem Göttervater. Shit's about to go down. Und ja. Ich finde, meine Kritik an der ersten Staffel war ja, dass die Action teilweise für mich nicht groß genug war und sich auch nicht spektakelig genug angefühlt hat. Und dass man stellenweise die sehr reingedrückte Exposition sehr gemerkt hat. Also die gerade in den Anfangsfolgen ein bisschen zu so einem schleppenden Dialog geführt hat. Und das Ganze wirkte noch nicht so authentisch und organisch. Und ich finde, gerade am Anfang merkt man auch den jungen Schauspielern und Schauspielerinnen an, dass sie einfach noch nicht so viel Erfahrung haben. Mhm. Da kann das Schauspiel teilweise hölzern sein.
Man muss auch dazu sagen, also so Serien brauchen auch manchmal eine Staffel, um zu sich selbst zu finden.
Eben, und ich finde für mich als Percy Jackson-Fan ist die zweite Staffel jetzt um Weiten besser. Mir hat das sehr gut gefallen. Vor allem wird das Percy Jackson-Fans freuen, wie lustig diese Staffel ist. Also die hat diesen typischen Teenie-Humor. Percy darf auch richtig albern sein jetzt in der zweiten Staffel. Und gerade in der Kombo mit Tyson ist das ganz, ganz toll. Und die Dynamik zwischen den Figuren war für mich teilweise so gut, dass ich mich so krass zurücktransportiert in die Bücher gefühlt habe und teilweise Tränen in den Augen hatte, weil mich das so berührt hat und ich mich gefühlt habe wieder, als wäre ich so 12 und würde die Bücher lesen nach der Schule mit so einem heißen Kakao und mich einfach in diese Welt reinfuchsen wollen. Und ich fand, dass die zweite Staffel auch ein bisschen mehr Tiefgang hat. Und das liegt vor allem auch an den Gegenspielern.
An dem Meer, an Poseidon.
Auch das. Nee, aber auch an den Gegenspielern, allen voran Luke. Und seine Motivation ist so, wird so gut transportiert in der Serie, dass man sogar denkt, ach, er hat vielleicht einen Punkt. Und das sind ja bekanntlich die besten Bösewichte.
Definitiv.
Deswegen vielleicht auch für alle, die sich erst unsicher waren, die negativen, etwas negativeren Kritiken von der ersten Staffel gehört haben und noch nicht reingeschaut haben, es lohnt sich vielleicht, der Serie mal eine Chance zu geben. Für all die, die Lust haben auf so junge Fantasy und auch noch mal was anderes. Mhm. Visuell lässt sich das auch anschauen.
Auf Disney Plus.
Auf Disney Plus,
genau. Und übrigens, Jonas,
ja?
Du hattest recht, ich hatte Unrecht.
Okay.
Das hat mit Herkules nichts zu tun. Es ist wirklich einfach.
Aber das war mit dem Stall, ne? Der musste so einen Stall ausmisten.
Genau, der hatte diese Stiere und auf jeden Fall, er hat ja auch den Löwen erlegt und so, da gab es ja mehrere Dinge.
Ja. Die Herkulesaufgaben, ja, ausmisten der Rinderstelle des Augias war das, genau. Die fünfte der 12.
Das muss tatsächlich Percy auch irgendwann machen, deswegen weiß ich das noch. Das war, glaube ich, im 4. Buch oder so, da trifft er nämlich dann auf diese Stiere und dann muss er auch diesen Stall ausmisten und dann sagt irgendwer, ey, das hat Herkules auch mal gemacht. Ja, ich finde das so geil. Oder?
Du musst den kretischen Stier einfangen. Fangen und die kerenitische Hirschkuh, du musst die neunköpfige Hydra töten und den nemaischen Löwen erlegen und die Rinderstelle des Autos.
Du musst aufräumen. Das erinnert mich so ein bisschen immer an Silmaril und die Geschichte von Beren Luthien. Und Beren soll einen der Silmaril aus der Krone von Morgoth, den großen Bösen, brechen. Das würde nie jemals jemand schaffen, in seiner bösen Festung von Tausenden, Abertausenden Orks und Balrogs bewacht. Da habe ich mir vorgestellt, wenn der auch so eine Aufgabe hat, du musst meinen Schrank ausmisten.
Ja, aber wo wir gerade auch beim Thema waren.
Das war auch so, guck mal, du musst 12 Sachen schaffen und dann hatten die so die Idee, ja, guck mal, das und das und das und scheiße, mir sind so 2 übrig. Ja, keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Ja, lass den irgendwas aufräumen.
Den Gag gibt es ja in Asterix erobert Rom, wo es ja auch 10 oder 12, ich glaube, es sind 12 angelehnt an Herkules, Aufgaben gibt. Okay. Da gibt es ja auch diese eine, die so ein bisschen sehr lustig ist und sehr schnell abgehandelt ist.
Okay.
Egal. Auf jeden Fall, wo wir gerade auch beim Thema sind, ne? Netflix hat ja auch eine meiner Lieblingsserien, Lieblingsstaffeln, nämlich I Am Not Okay With This, so nach einer Staffel abgesägt, die halt schon geil war und auf so einem Cliffhanger endet. Und wir werden niemals wissen, wie es weitergeht, was die Autoren halt vorhatten.
Das wäre so Horror, weil es gibt ja 2 Percy Jackson Kinofilme, die ja auch nur bis zum zweiten Teil gingen. Mhm. Also es gab ja nur noch den zweiten Kinofilm. Und es wäre brutal, wenn jetzt diese Serie nicht weitergeführt wird nach der zweiten Staffel. Ja. Deswegen guckt Percy Jackson auf Disney Plus, Leute. Aber Entwarnung, die fangen jetzt auch die dritte Staffel eigentlich schon an zu filmen. Das heißt, wir werden endlich dieses dritte Buch audiovisuell umgesetzt sehen.
Xenia, da startet aber noch was, wofür ich mich unfassbar interessiere.
Ja?
Ja.
Taylor Swift, die Eras Tour, The Final Show. Ja. Meinst du das etwa?
Ja, sau.
Aber gab es nicht schon mal einen Kinofilm mit der Eras Tour?
Ja, es gab einen, der lief auch irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder sowas. Und das ist jetzt nur noch mal das letzte Konzert von Della in Vancouver, was genau auf Disney Plus, meine ich, startet. Das ist einfach nur ein normaler Konzertfilm, wo sie aber auch noch mal extra Überraschungssongs und sowas
mit dabei. Ist das auch so ein Taylor Swift-Ding, solche Sachen immer wieder in verschiedenen Versionen rauszubringen, bis wirklich bis zum Erbrechen?
Ja, das ist die ultimative Kapitalistin, die gute. Und deswegen ist jetzt persönlich aber eine Einschätzung, mein Fansein ist ein bisschen abgeflacht dadurch, weil ich auch das Gefühl habe, sie hört nicht auf. Dieselbe Musik uns in 8 unterschiedlichen Varianten reinzuwürgen.
Ich sag euch, nächstes Jahr kommt Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show, Final Final.
Ja, The Final Final, ja. Genau, ja. Ja. Ich muss ganz offen sein, Taylor Swift könnte mir nicht egal sein.
Ja, ist ja auch okay, was sie vielleicht weniger.
Aber ich will noch eine Sache sagen, was auch diese Woche startet, das haben wir gar nicht in unserer Liste, weil es einfach nur auf Apple TV Plus startet, aber ich glaube so, Taylor Swift Eras Tour, The Final Show, hat im Venn-Diagramm wirklich 0,0% Überschneidung mit dem Start, also mit den Leuten, die F1 der Film auf Apple TV Plus gucken werden. Weil der läuft, das läuft jetzt
für alle, die das machen. Ich bin mir nicht so sicher.
Ja, meinst du?
Also das Ding ist ja, dass bei gerade so bei BookTok, ja, es gibt sau viele so Formel-1-Bücher, Romanzen und sowas. Mhm. Das finde ich so sau random, gerade bei Formel 1.
Ja.
Und ich glaube deshalb, dass da vielleicht doch so eine Schnittmenge entsteht.
Außer ja, Marius. Guck mal, Marius hört doch auch viel Taylor Swift wegen seiner Freundin.
Aber ja, Marius hat nicht F1 gesehen.
Ah, okay. Und ist kein Formel 1-Fan.
Na gut, Ich dachte, der wäre auch im Kino mit euch gewesen.
Ja, ja, aber
diese ganzen Autofilme.
Ne? Falls jemand Bock hat auf Geschwindigkeit und einen Film, der wahnsinnig rasant ist, dann.
Dann guckt Taylor Swift The Eras Tour, The Final Show.
Und wenn ihr Bock auf geile Musik habt, dann guckt F1, der Film, auf Apple TV Plus. Ja.
Genau. Was uns aber ein bisschen weniger egal ist, ist Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Der Film lief auch schon im Kino, aber der startet jetzt auch am 12.12. auf Netflix. Endlich.
Ja.
Da habe ich mega Bock drauf. Ich habe den auch noch nicht gesehen.
Der soll sau gut sein.
Lenny hat schon sehr davon geschwärmt.
Er meinte zu mir, das ist mein Film. Also er meinte so, das ist ein Film, den wirst du lieben. Und deswegen
denke ich mir so, ja. Für alle, die es nicht checken, Knives Out, it's a thing. Knives Out 2 war ein Thing. Der wurde so in der Corona-Zeit produziert, hat auch so ein paar weirde Corona-Vibes drin. Ich fand den zweiten persönlich schlechter als den ersten, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommt halt der dritte raus und der hat so ein Western-Thema, liege ich da falsch?
Ja. Nee, eher so ein Horror-Thema.
Ach, so ein Horror-Thema.
Es geht um die Kirche viel anscheinend, um die katholische Kirche. Und Josh O'Connor spielt ja auch so einen heißen Priester mit Nackentattoos, genau.
Habe
ich schon mal mitbekommen.
Ich glaub, Film. Du warst ganz kurz bei Jim Jarmusch, Deadman mit Johnny Depp.
Das ist ja ein Western. Nee, den meinte ich aber nicht. Okay. Ich dachte mal, Wake Up Dead Man, das klingt so Western nicht. Aber genau, es ist halt Daniel Craigs dritte Rolle als Benoit Blanc.
Ja, und ansonsten ist der Cast auch sehr star-packed. Glenn Close, Josh Brolin, Mina Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Katie Spaney, die man ja auch aus
Alien Romulus.
Civil War oder Alien Romulus kennt. Ja. Stark, ich freue mich richtig drauf und bin gespannt, wie der ist.
Ich auch.
Ja. Und dann haben wir noch eine andere Serie aus der ARD Mediathek, die startet diese Woche. Die heißt Mozart, Mozart. Also Mozart/Mozart. Und da geht es um Maria Anna Mozart, die Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart. Und ich meine, ihr Bruder ist ja kein Unbekannter, ja?
Ist so der Taylor Swift der Vergangenheit.
Ja, stell dir mal vor, so hier die 9. Sinfonie Final Show.
Okay. Echt, ich dachte immer,
es wäre Anna. Also, ist eher Beethoven, ne?
Ach so, keine Ahnung.
Ich dachte immer, es wäre Maria Anna.
Machen die nicht alle Sinfonien?
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Warte, was sagt ihr gerade? Ich habe gar nicht zugehört.
Mozart.
Ach so. Sorry.
Okay, Beethoven. Mozart hat auch eine 9. Sinfonie.
Ach so.
Ja. Ich habe keine Sinfonie.
Ich habe auch keine Sinfonie.
Ja. Auf jeden Fall kommt da jetzt eine Serie raus, die vor allem um die Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart geht. Weil die soll ja ebenfalls ein musikalisches Ausnahmetalent gewesen sein. Und in der Serie geht es dann darum, dass eben der Wolfi der abstürzt und dass dann die finanzielle Situation der Familie so ein bisschen in Schräglage gerät. Mhm. Und das klingt eigentlich ganz spannend.
Mhm. Ja. Finde ich voll spannend.
Ich will auch tatsächlich auch noch mal Amadeus rewatchen, weil es ein großartiger Film ist aus der Vergangenheit. Aber ich habe den lange, lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Und Mozart hat wie viele Folgen? Weißt du das aus dem Kopf? Das ist kein Film, das ist eine Serie, ne?
Das ist eine Serie, genau.
Ja. In der ARD-Mediathek. Und das ist halt das Schöne, wenn man Sachen aus der ARD-Mediathek empfehlen kann, die sind halt gratis, außer Rundfunkbeitrag, ne? Das, ja. Wenn man das nicht zählt. Aber ansonsten sehr spannend. Wir haben es nur alle noch nicht gesehen, oder?
Ja, genau. Ja,
das
ja.
ist halt der Nachteil. Ja.
Aber deswegen. Cool, dass mal auch so Aufmerksamkeit drauf gelegt wird, so Leerstellen zu füllen von so weiblichen Komponistinnen.
Die dann ja sehr auch selten. Übergangen wurden.
Ja, ja, definitiv. Und das ist dann immer auch schön. Ja.
Ich freue mich auf Gisela Beethovens Biopic.
Ja.
Ich weiß nicht,
was heißt sie so Gisela heißt. Beethoven?
Nee, ich habe mir jetzt einfach irgendwas ausgedacht. Sorry, das ist jetzt sehr, das war gar nicht despektierlich.
Jetzt gemein, musst du nachschauen.
Okay, ich glaube, ja. Beethoven, war der verheiratet? Oder hatte der eine Schwester oder so?
Ich weiß es nicht. Beethoven. Wir sind zum Glück ein Filmkanal und kein Musikkanal. Deshalb dürfen wir das auch nicht wissen.
Ludwig van Beethoven. Ich müsste es ja wissen als ehemalige Bonnerin, weil das ist ja der Namenspatron von Bonn.
Ich habe von Deutsche Welle einen Artikel, die vielen Frauen des Ludwig van Beethoven.
Aber Xenia, das heißt ja nicht, er heißt ja nicht Bonhoven.
Ja, stimmt. Nee, das ist auch kein Namenspatron, sondern er ist ja so voll das Ding in Bonn. Also, weil er da ja geboren wurde, ich weiß es nicht. Es gibt ein Haus, das heißt Beethovenhaus und sogar am Bahnhof gibt es ja immer so Beethovenstadt Bonn. Und ich denke mir immer so.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Wow, das ist ja immer so mega der Running Gag, weil es gab auch mal so eine riesige Beethoven-Installation auf dem Münsterplatz, da waren ganz viele kleine Beethovens und alle sagen immer so Bonn chill mal. Wir wissen, Beethoven hat mit Bonn zu tun.
Toni Brentano war eine sehr, hier steht auf Wikipedia, zentrale Frauengestalt im Leben Ludwig van Beethovens.
Toni Brentano.
Ja.
Das also, klingt wie eine Schlagersängerin.
Das klingt wie Toni Soprano.
Toni Soprano.
Okay.
Gut, wieder ein bisschen Kultur in den Podcast gebracht. Übrigens ein kleiner Funfact, auch der Kulturpass für junge Leute wurde ja abgeschafft oder wird ja gerade abgeschafft.
Aber warum auch, denn, Alper? Hä?
Ja,
warum
denn? Der Kultusminister auch wirklich den Spruch gebracht, so von wegen, ich paraphrasiere, so aller, ja, es war ja nicht gedacht, dass die Jugend das jetzt für Comics und Kinofilme ausgibt.
Ja.
Mhm. Wo ich mir auch dachte, Schande. So, ey, fuck you.
Ja, wirklich.
Wirklich, was ist das für ein scheiß Kommentar? Ja. So, ab jetzt sind Comics und Kinos keine Kultur mehr. Und ja, also das ist wirklich, das ist auf so vielen Ebenen einfach so ein Kacksatz. Und ja, nervt mich ziemlich, ja.
Großes Dislike.
Auf jeden
Fall. Würde die Jugend sagen.
Bringt den Kulturpass zurück.
Punkt. Ja,
ja folgt uns gerne auf allen Podcast-Plattformen. Denn auch hier gibt es ne, eine Menge Kultur.
Ja. Wir. Overload, wir sind quasi Kultur. Wow!
Xenia reißt den Tisch.
Ich reiß die Kultur runter.
Ja. Nee, wir sind quasi the final Kultur.
Wir sind einfach Kult, deswegen.
Wegen Taylor Swift.
Ja. Die Leute, die nämlich sagen, ich bin Kult, sind Kult.
Das ja,
sind
die klar.
Ungeschriebenen Gesetze.
Das würde Quentin Tarantino bestimmt auch
sagen. Absolut.
So war.
Ja, aber nächste Woche Freitag geht's natürlich weiter mit dem nächsten Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Schön, dass ihr zugehört habt.
Tschüss.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt Paul Gerkens. Grafik und Design David van Steppold. Technische Umsetzung Patrick Hochnadel. Setbau und Design Rüdiger Gay, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer Patrick Roach.
Das war ein Podcast von Funk.